Wer ein Smartphone dabei hat, darf es gerne gleich einmal nutzen. Denn es wird ein QR-Code eingeblendet, den könnt ihr gerne abfotografieren für eine kurze Umfrage zum Thema: Was verbindest du mit dem Begriff Überfluss? Es wird gleich hier eingeblendet, eine Umfrage, und dann seht ihr die Antworten in einer Wortwolke. Mal gucken, was da rauskommt, ganz spontan. Was fällt dir zum Begriff Überfluss ein? Ihr seht hier den QR-Code und dann bekommt ihr, wenn ihr auf die Website geht, dort drei Möglichkeiten, mit einem Wort zu antworten. Drei Wörter, kein Text, sondern Wörter, eintragen dort. Was fällt dir zum Begriff Überfluss ein? Ich hoffe, es klappt bei euch. Ja, dann nochmal zurück und nochmal auf diese Website oder auf den Browser. Ja, probiert mal. Ja, bei mir hat es heute Morgen geklappt. Noch einmal probieren auf den Browser oder den Link. Und dann drei Begriffe eintragen. Ich hoffe, es klappt. So, dann schauen wir mal, ob es schon erste Ergebnisse gibt. Jetzt geht's, gut. Einmal nochmal den Code bitte. Den QR-Code, ein bisschen größer, das ist die Folie 2. So. So, Überfluss. Da kommen schon die ersten Antworten. Oh, es wird sehr bunt und sehr vielfältig. Ja? Noch 20 Sekunden und dann schließen wir dieses Fenster. Und dann lese ich uns mal kurz vor, was wir alles hier entdecken können. Wir haben Essen, Reichtum, Segen in der Mitte. Das wird öfter mal genannt. Soziale Verantwortung, Armut, Versorgung, Wohlstand. Badewanne habe ich irgendwo gelesen. Überfluss, Paradies. Voller Fluss, Regen, es ist genug da. Jeden Tag duschen können, Wasser läuft über, Sperrmüll. Dankeschön für diese große Fülle an Begriffen. Wir schließen diese Umfrage und einmal bitte umschalten auf die Predigtpräsentation. Das Thema meiner Predigt heißt Überfluss und Überflüssig. Überfluss und überflüssig. Und wir haben gerade einen Bibeltext gehört aus der Volksbibel und ich habe so in ein paar Gesichter Fragezeichen entdeckt, so nach dem Motto: Moment, kennen wir diesen Text? Der klingt so ein bisschen anders, ein bisschen holperig und man merkt, okay, ich muss erstmal einen Zugang dazu finden. Ein alter Text, den viele schon kennen, aber vielleicht nochmal ganz neu hören können und mit ganz neuen Wörtern. Und das fordert einfach, auch in der Pädagogik nochmal auf, ganz neu zuzuhören, hinzuhören, sich mit einem Text zu beschäftigen. Ich aber bin gekommen, um Ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Um diesen Vers geht es vor allem heute. Es geht um die Aussagen von Jesus zu den Schwerpunkten unseres Lebens. Und wir merken vielleicht vom Bild her und vom Text her, irgendwie ist das ein bisschen fremd für die Städter. Oder? Schafe. Also ich habe heute Morgen noch keine Schafe gesehen. Ihr? Ja? Okay. Okay, auf dem Weg von Neunkirchen hierher. Ja. Aber so für Städter, Hirte, Viehwirtschaft, Tor, Türsteher, Diebe, Nun, damals in der Antike, im jüdischen, israelischen Raum, da musste man das niemandem erklären. Da war das allen bekannt. Da war das üblich, was das bedeutet, warum und wieso das ist. Das ist so, wie ich mich reinfinden musste in die Oberremstädter Kerb. Oberremstädter Kerb. Ja? Ihr seht hier Kerbbändchen. Das erste Mal auf der Kerb. Und ich musste erstmal ganz viel fragen, ja, wo ist denn der Stand überhaupt der Ökumene? Wo muss man denn da hin? Wo ist denn die Sparkassenbühne? Und. War für mich ganz neu. Aber für die, die schon jahrelang dabei sind, die kennen das alle schon und die wissen, wie das läuft. Also von daher, wir müssen uns ein bisschen reinfinden in diesen Text und wir brauchen ein paar mehr Informationen. Schafe. Ein Hirte. Nun, Schafe sind für einen Hirten in der damaligen Zeit sehr, sehr wichtig und wertvoll. Die Grundversorgung, die Lebensversicherung, die Arbeitsgrundlage, alles zusammen. Diese Schafe sind kostbar, überaus kostbar. Naja, und wohin mit den Schafen, mit diesem kostbaren Gut abends, wenn man ins Bett geht? Was macht man da? Man baut sowas. Ein Nachbau einer Hürde, einer Schafsicherung aus der damaligen Zeit, das steht im sächsischen Oberlichtenau, ein Nachbau im Bibelland. So oder ungefähr soll das damals ausgesehen haben. Ihr seht, ummauert, offen, größtenteils ohne Dach. Durch diesen schmalen Eingang, da werden die Tiere hineingetrieben. Dabei werden sie gezählt. 1, 2, 3. Sie werden dabei untersucht auf mögliche Verletzungen. Ja, der Hirte mit seinem Stab hebt so das Bein hoch und guckt und hält sie an und untersucht sie ein bisschen. Sie werden kontrolliert. Ist alles in Ordnung mit den Schafen? Geht's ihnen gut? Und der Hirte verbringt die Nacht auch öfter in diesem Eingang, an dieser Tür. Er ist der Türhüter. Also jetzt nicht vom Fußball her, ja, der Torwart. Er bewacht das Tor, die Tür hier. Und alle anderen, die von der Seite kommen würden, das sind die Diebe. Das sind die, die Schaden anrichten wollen. Nur der Hirte tritt rechtmäßig in den Schafstall. Wen oder was meint Jesus denn jetzt mit den Dieben oder mit den Räubern? Das irritiert ja vielleicht erstmal in dem Text. So denkt, was soll das denn jetzt? Auf jeden Fall ist nicht Mose gemeint und auch nicht die Propheten. Nicht die, die aus dem Alten Testament vom kommenden Erlöser sprechen. Das sind die Guten. Jesus sagt, alle vor mir sind Diebe und Räuber. Das sind die mit den falschen Versprechungen, die Heilsbringer der antiken Welt. Da sagt Jesus, das sind Diebe, das sind Räuber. Und wir wissen aus der Diskussion im Bibeltext vorher und nachher, es geht auch um die religiösen Führer, es geht um die Pharisäer und Schriftgelehrten, die so fromm klingen, aber die Menschen knechten, sie zwingen, sie einengen, auf die Gesetze einengen. Sie sind ohne Liebe zu Gott und ohne Liebe zu den Menschen. Ein Dieb, der will nur das Schlechte, hat böse Absichten, er will rauben. Und ich habe mich gefragt, gibt es in unserem Leben denn Diebe und Räuber, die vielleicht all das, was wir vorhin so am Überfluss geschrieben haben, Badewanne gibt es den Stöpsel als Räuber, ja, aber dieser geistige Überfluss, dieser geistliche Überfluss, gibt es da Diebe und Räuber in unserem Leben? Das wäre meine erste Frage. Dieben und Räubern auf die Schliche kommen. Wie schaffen wir das? Dieben und Räubern auf die Schliche kommen. Was raubt mir denn im Alltag Zeit? Was raubt mir im Alltag Kraft? Was raubt mir im Alltag Geduld? Vielleicht ist es der Kampf mit Menschen und Institutionen. Vielleicht steckt man da irgendwo drin. Man kämpft mit und gegen Menschen, gegen Institutionen. Und es raubt einem auf einmal Lebensfreude. Es raubt einem auf einmal Kraft und Hoffnung. Und man merkt in sich, Hassgefühle, Frust, Wut. Man fühlt sich vielleicht innerlich geplündert, leer und ausgelaugt. Wenn das bei dir so ist, dann kannst du diesen Räubern, den inneren Räubern, auf die Schliche kommen. Sie entdecken, entlarven, vielleicht auch begrenzen innerlich und stoppen. Sagen, nein, ich möchte mich dadurch nicht innerlich ausrauben lassen. Vielleicht gibt es auch Zeiträuber im persönlichen Bereich. Auf meinem Smartphone habe ich ein Spiel entdeckt, das heißt Mahjong. Und da läuft so eine ganz entspannende Musik und das Spiel kann man machen. Und ich habe manchmal so am Abend so das Spiel gemacht und gedacht, ach wie schön, entspannend, kann mich noch ein bisschen ablenken. Und auf einmal, zack, war eine Stunde weg. Und ich dachte, boah, geht das schnell. Auch das können Zeiträuber sein. Ich versuche mich zu begrenzen, dass ich nicht zu lange spiele. Kann ja auch was Schönes sein. Aber Zeiträuber lauern vielleicht in den sozialen Medien, in Computerspielen. Eltern können ein Lied davon singen. Vielleicht für uns als Gemeinde, vielleicht lauern auch irgendwo Zeiträuber, Themenräuber im Gemeindealltag. Wir können uns als Gemeinde auch mit Nebensächlichkeiten beschäftigen. Oh, die Rasenlänge da vorne. Müsste die nicht einen Millimeter mehr oder weniger? Oder was müsste man denn da machen? Wir könnten uns stundenlang, tagelang, vielleicht wochenlang über die Rasenlänge unterhalten. Oder über das Stühlestellen. Ja, wie machen wir das? Machen wir 4, 5, 2, 3, 4? Könnten wir alles machen. Kommt Jesus jetzt vor oder nach der Trübsal? Und ist der Segen trinitarisch inhaltsreicher, wenn er gebetet wird oder nicht? Es könnten Randthemen sein, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir uns vielleicht auch an einen Rand hinbewegen. Was ist denn unsere Aufgabe, unser Ziel als Gemeinde? So viele Oberramster, wie am Freitagabend auf der Kerb, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe die Brut kennengelernt, die Kerwebrut. Kannte ich vorher nicht. Ist das nicht unser Auftrag, auch diese Menschen zu erreichen, für sie da zu sein, ihnen Hoffnung und Perspektive zu vermitteln, zu sagen, in Christus findest du Halt und Sinn und Zukunft und nicht durch ein wöchentliches oder Wochenendbesäufnis von Kerb zu Kerb zu Kerb zu Kerb, bis es irgendwann vorbei ist. Unser Auftrag ist doch, den Familien, den Menschen zu dienen, sie einzuladen, Gott zu ehren. Das ist unser Auftrag. Wenn man sich diesen Bibeltext, den wir vorhin gehört haben, mal im Griechischen anschaut, dann entdeckt man dabei, dass es generelle Unterschiede zwischen Dieb und Jesus gibt. Große Unterschiede. Vor allem in der Häufigkeit und in der Regelmäßigkeit sowie im inhaltlichen Bereich. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Da heißt es, der Dieb kommt immer wieder. Der kommt und kommt und kommt. Immer wieder. Eine Zeitform, die wiederholend ist, immer wieder fortlaufend, das hört nie auf. Er ist nicht zu stoppen. Sein Handwerk zu legen, das wird schwer. Das heißt also, Zeiträuber kommen immer wieder. Themenräuber kommen immer wieder. Vielleicht auch Liebesräuber kommen immer wieder. Ganz anders zu Jesus. Der ist einmal gekommen. Ein einziges Mal gekommen. Was uns durch Jesus alles geschenkt ist. Gott schickt seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde. Gott wird Mensch in Jesus Christus, einmal gekommen, unwiederholbar, so in dieser Form. Das wird nie wieder so geschehen. Zwei Gegensätze, die auffallen. Die Diebe, die kommen immer wieder, Jesus ist einmal so gekommen. Der Dieb bringt Schlechtes, aber Jesus bringt Gutes. Er bringt dauerhaft Gutes, fortlaufend Gutes, sagt das Griechische. So, dass wir Leben haben, Überfluss haben, Freude, so wie ich mir eine Badewanne voll Segen vorstelle. Das bringt Jesus. All das, was wir haben, vielleicht auch an Wohlstand geschenkt bekommen haben, was man auch weitergeben kann, kommen wir gleich noch dazu. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Leben im Überfluss. Damit ist nicht unbedingt der finanzielle Wohlstand gemeint. Was haben wir denn alles von Jesus geschenkt bekommen? Sinn im Leben. Wie bin ich dankbar, dass Jesus mir einen Sinn im Leben gegeben hat? Vergebung. Ich kann um Vergebung bitten, bei Jesus und bei anderen Menschen. Bei Jesus weiß ich, es ist weg. Frieden und Freude im Leben, tiefe Freude, das kann mir niemand rauben. Das gibt mir sonst niemand anders. Und wenn mein Lieblingsverein am Freitagabend verliert, okay, aber Jesus ist meine Lebensfreude. Das kann mir niemand rauben. Wenn wir heute das Abendmahl feiern, dann feiern wir auch diese Freude, diesen Frieden, diese Versöhnung. Das, was Jesus dir schenkt, das drückst du damit aus. Jesus ist der gute Hirte, der bereit ist, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und er gibt uns noch mehr, er gibt uns ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit ihm. Wir sind bei ihm, wenn wir mal bei ihm sind. Mein dritter und letzter Gedanke, was wirklich wichtig ist. Das hat mit den Prioritäten im Leben zu tun, was wirklich wichtig ist. Nun, morgen geht die Schule wieder los. Da müssen die Eltern, die Jugendlichen, auch Kinder wieder neu sortieren, ja, aufstehen. Es sind andere Prioritäten auf einmal ab morgen. Dann gibt es wieder Hausaufgaben, man muss wieder lernen. Neue Prioritäten, das ist wichtig. Aber manchmal ist es auch so, dann kommt der Alltag wieder und schwappt alles wieder auf einen los. Da kommt so viel auf einen zu. Und vielleicht kann man gar nicht alles mitbekommen, was da auf einen schwappt. Die ganzen Nachrichten, die ganzen Links, die Dokumente, die Anrufe, die WhatsApps, die Telegrams, die Likes. Und dann noch die Arbeit, die Familie, die Gesundheit, die Gemeinde. Und man merkt auf einmal, oh, alles zu viel und alles zeitgleich, am liebsten sofort. Aber man hat doch heute viel weniger zu tun als früher, so hört man schon mal Argumente gegen den Stress. Aber die Zeit ist voller geworden heutzutage. Die Zeit ist anders, viel gefüllter als vor 20 Jahren. Und vielleicht sind dann noch deine eigenen Erwartungen. Oh, ich will mich ja noch sportlich fit halten. Ich brauche gesunde Knochen, ich will günstig einkaufen. Oh, ich brauche einen neuen Stromanbieter und ach, das Auto muss auch noch repariert werden. Die Kinder müssen zum Sport. Und dann wird alles so viel. Und man denkt, ah, mir fehlt nur noch die perfekte App. Dann kriege ich es organisiert. Dann habe ich's. Dann wird alles gut, oder? Oder ausmisten nach Kondo, Zeithäppchen nach Pomodoro, Eisenhower-Methode. Dann habe ich es im Griff, dann schaffe ich es doch endlich. Manche berichten davon, dass es da nur noch schlimmer wird. Man kann den Wettlauf gegen die Zeit nicht gewinnen. Einer sagte mal, je effizienter ich anfange, E-Mails zu beantworten, umso mehr E-Mails kommen rein. Es ist doch verrückt. Vielleicht muss man auch das Nein sagen ganz neu lernen, um sich zu schützen, die Familie zu schützen, Prioritäten setzen. Es sind zwei Ich-Bin-Worte von Jesus im Text verborgen. Einmal sagt er, ich bin die Tür zu den guten Schafen und das andere, ich bin der gute Hirte. Die Tür und der gute Hirte. Was meint er damit? Zum einen sagt er, hört auf mich, ich bin die Weisheit, ich bin die Wahrheit. Das ist ein Absolutheitsanspruch Jesu. Er bezeichnet sich als die Tür und sagt, wenn ihr durch mich hineingeht, seid ihr zu Hause. Jesus rettet, sonst niemand. Es gibt nur diesen einen Hirten. Und wer nicht durch diese Tür namens Jesus zu den Schafen gelangen will, der ist ein Dieb und Räuber. An Jesus vorbei gibt es kein Heil. Keine Rettung, kein ewiges Leben. Und Jesus meint es so gut. Er ist der Eigentümer der Schafe. Sie gehören ihm. Er hat ein Verhältnis zu ihm aufgebaut, eine Beziehung. Er kennt die Schafe. Er weiß, wie es ihnen geht und er kümmert sich um sie. Wenn er sie ruft, kennen sie seine Stimme. Denn sie haben ihn schon oft gehört. Sie haben die Prioritäten richtig eingesetzt. Und dann führt Jesus sie heraus, wenn er sie ruft, heraus in die Weite, in die Welt, weil sie ihm vertrauen. Ich kann Jesus vertrauen, weil ich seine Stimme kenne. Er hat nichts Böses im Sinn. Er führt die Schafe auf den Weidegrund, an die Wasserstellen. Und vielleicht ist heute auch das Abendmahl für dich so etwas. Eine Wasserstelle, ein Weidegrund, wo du sagen kannst, ich tanke auf. Danke, Jesus, für das, was du mir schenkst. Du bist toll. Leben im Überfluss. Was für eine Aussage, oder? Aber kann man das glauben? Viele Leute sind doch skeptisch geworden. Bei den ganzen Kirchen und Gemeinden, man vertraut doch nicht mehr so schnell, wenn das einer sagt, oh, es gibt Leben im Überfluss. Na, da ist doch ein Haken dabei, oder? Na, man lenkt sich vielleicht ab, man sucht hier und da nach dem Sinn des Lebens, überall und nirgends. Ich las von einem Pastor, der war im Ruhestand und er machte sich Gedanken darüber, wo finden die Menschen Halt und Sinn in ihrem Leben? Was machen sie zum Beispiel sonntagmorgens? Er war ja im Ruhestand, er war nicht mehr aktiv im Dienst und hat sich gedacht, ich besuche mal meine Familie und war nicht weit entfernt, mit seinen Enkeln sonntagsmorgens durch die amerikanische Kleinstadt gegangen und da war gerade ein Flohmarkt in einem Wohngebiet. Ganz viele Menschen waren da unterwegs. Und er sagte, er hatte den Eindruck, dass die Leute, die dort waren, überhaupt nicht auf die Idee gekommen wären, sonntagmorgens in einen Gottesdienst zu gehen. Okay, er war auch nicht, aber ja, für ihn war das eine Ausnahme. Aber er hatte den Eindruck, sie brauchen das gar nicht. Sie lachen, sie schlendern über den Flohmarkt, haben viel Spaß, sie vermissen nichts. Kinder, Familien, Jugendliche. Als ich letzten Sonntag nach Niederramstadt gefahren bin, um dort zu predigen, übrigens ganz liebe Grüße aus der Mühltaler Gemeinde, bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Ne? Von Modau über den Berg rüber, habe mich da noch verfahren. Ne? Und war auf einmal in Waschenbach. Ihr lacht. Ja, also meine Frau wird sagen, typisch Daniel. Und da bin ich über die Reste eines großen Festes gefahren. Da muss irgendwie ein großes Fest gewesen sein in Waschenbach. Und am Sonntagmorgen, da lagen noch Essensreste und da bin ich mit dem Fahrrad da durchgefahren. Aber es war totenstill, es war alles leer, niemand unterwegs. Auf dem Rückweg dann von Niederramstadt nach Oberramstadt, ich war ja noch hier dann, hab noch versucht, so ein paar Kontakte zu knüpfen, bin ich noch an der katholischen Kirche vorbei, da sind noch ein paar ältere Leute gewesen, die habe ich dann noch gesehen und getroffen. Aber habe mich auch gefragt, so sonntagmorgens, wer braucht denn eigentlich einen Sonntagmorgens-Gottesdienst? Wer ist denn unterwegs? Ihr, ja, danke, super, ich freue mich darüber. Ja, ganz alleine wäre schade hier. Aber lasst uns doch mal darüber nachdenken, wer alles noch hier sitzen könnte. Da sind Stühle frei. Wen man wie motivieren kann, einladen kann, Sinn, Ziel und Halt im Leben bei Christus zu finden. Und vielleicht auch zu schaffen sonntagmorgens oder vielleicht zu einer anderen Zeit. Vielleicht finden wir auch andere Möglichkeiten als Gemeinde. Aber ich frage mich, warum kommen die Menschen nicht zur Quelle? Warum wollen so viele Menschen nicht am wahren Leben teilhaben, das Jesus bietet? Das können wir durch diese Predigt nicht beantworten, aber ich möchte etwas anstoßen, euch mitgeben, mir mitgeben, dass uns das beschäftigt, weil es wichtig ist. Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Leben im Überfluss. Wie wichtig ist das? Ich fasse zusammen, Diebe und Räubern auf die Schliche kommen. In unserem Alltag, was kann das bedeuten? Durchforsten wir unseren Alltag? Sind wir aufmerksam? Wenn morgen der Alltag wieder so losgeht, achten wir darauf, dass uns nichts die Freude und die Zeit mit Christus raubt. Machen wir uns bewusst, was uns durch Jesus geschenkt ist. Nehmen wir das mit in unserem Alltag, wie dankbar wir sind, auch durch das Abendmahl heute. Und setzen wir Prioritäten, was wirklich wichtig ist. Und zum Abschluss möchte ich uns aus der Volksbibel die nächsten Verse vorlesen. Almut hat bis 11a gelesen, ich lese weiter. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Gute Hirten sind deshalb gut, weil sie bereit sind, für die Schafe alles zu geben, sogar ihr Leben. Ein Hirte, der nur gegen Kohle arbeitet, macht sich aus dem Staub, wenn es gefährlich wird. Er haut ab, wenn der Wolf kommt. Er wird alle im Stich lassen. Sie gehören ihm ja nicht. Er handelt nach dem Motto, nach mir die Sinnflut. Darum wird der Wolf leichtes Spiel mit den Schafen haben. Der bezahlte Hirte flieht, wenn Gefahr im Verzug ist, weil ihm die Schafe ja an sich total egal sind. Ich aber bin ein guter Hirte. Ich weiß, wer meine Schafe sind. Und sie wissen, wer ich bin. Genauso ist es auch mit meinem Vater und mir. Wir kennen uns auch gegenseitig total gut. Ich bin bereit, für die Schafe zu sterben. Es gibt auch noch mehr Schafe. Die sind jetzt noch nicht da. Die müssen auch noch vorbeigebracht werden. Die werden auch auf meine Stimme hören. Wir werden dann eine Herde mit einem Hirten sein. Gott liebt mich, weil ich mein Leben verlieren werde. Aber ich werde es zurückbekommen. Mich kann keiner wirklich töten. Aber ich tue das freiwillig. Ich habe die Möglichkeit, mein Leben wegzugeben. Und ich habe die Möglichkeit, es mir wiederzuholen. Diese Order hat mir mein Vater gegeben. Amen.